Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke,
Marke auf den Punkt gebracht.
Heute dreht sich alles um Luxusmarken. Denn unser Thema ist, was kann man, und das ist für uns das Entscheidende an den Luxusmarken, an Erkenntnissen draus ziehen für unsere Markenarbeit, aus dem, wie Luxusmarken geführt werden, wie die sich entwickeln, wie die teilweise auch dazu kaufen. Und das ist das Thema, was wir heute mal etwas tiefer durchleuchten wollen. Dabei schauen wir eben auch auf die Strukturen, die dieser Markt hat. Welche sind denn die führenden Luxuskonzerne? Und wir beschäftigen uns auch mit deren Portfolio, greifen auch Beispiele auf, zum Beispiel, was hat einen Vorbildcharakter und wo läuft es eigentlich auch mal nicht so gut bei diesen Konzernen.
Und wie bei anderen Gelegenheiten haben wir auch heute Gäste dabei, in diesem Fall drei Studentinnen der Hochschule der Medien, HDM in Stuttgart. Und die drei haben sich im Rahmen eines Studienmoduls mit dem Titel Strategic Network Analysis mit einer Projektarbeit genau mit den Strukturen des Luxusmarkts befasst. Wir freuen uns also dazu auf unser Interview mit Jay Mendoza, Amelie Eckstein und Julia Riss, wobei Amelie Eckstein nachher leider nicht dabei sein kann, weil sie schon im Praktikum ist. Aber Jay und Julia werden uns erzählen, was sie im Rahmen ihrer Arbeit entdeckt haben. Schwerpunkt ihrer Arbeit war einer der großen Konzerne, der in diesem Bereich eine Rolle spielt. Dann tauchen wir einmal ein in den faszinierenden Glanz der Luxusmarken und schauen einmal genauer hin, was wir daraus für Markenarbeit generell an Erkenntnissen gewinnen.
Ja, gute Frage. Luxusmarken, wenn man ein bisschen sich an Definitionen festhält, sind Marken, die sich auszeichnen durch erstmal eine gewisse Exklusivität. Und meistens ist, wenn man eine Exklusivität hat, auch eine begrenzte Verfügbarkeit irgendwie damit verbunden. Natürlich geht es auch bei Luxusmarken um höchste Qualität, um überlegene Materialien, herausragende das Design, ganz wichtiger Punkt. Und was eine Luxusmarke häufig auch erst wirklich zur Luxusmarke macht, ist der Premiumpreis und das Prestige, was sich dann eben dadurch auch ableitet und dass man eine Zugehörigkeit zu bestimmten Peergroups hat. Also Luxusmarken sind mehr als ein Produkt. Sie setzen soziale Codes, die stehen für immaterielle Werte und die vermitteln einfach Einzigartigkeit. Und sie setzen in der Regel damit ja auch Marktstandards, vor allen Dingen, indem man da Kompromisse misslos für eine absolute Anspruchsposition stehen kann. Ich denke, das sind so die Outlines, die eine Luxusmarke irgendwie ausmachen.
Aufgrund der Definition würde man dann fast sagen, na gut, das kann ja nicht viel sein, ne? Weil wenn es so exklusiv ist, können ja nicht alle mitmachen. Aber wenn man sich dann anschaut, wie groß der weltweite Markt dazu ist, dann ist das doch sehr beeindruckend. Ich gebe mal so ein paar Zahlen hier raus. Beispielsweise für 2023 hat der weltweite Umsatz im sogenannten Luxussegment insgesamt ca. 1,5 Billionen Euro umfasst. Da sind dann auch so Dinge wie Luxuserlebnisse in Hotels oder Kreuzfahrten und auch Automobil dabei. Und das entspricht, das ist fast noch ein wichtigerer Wert, wenn man so will, einem Wachstum von 8-10% im Vergleich zum Vorjahr, also von 22 zu 23.
Und in das sind dann, wenn man es umrechnet, 160 Millionen, das muss ich mal vorstellen.
Ja, und vor allem hast du dich jetzt noch versprochen, weil 160 Milliarden in einem Jahr.
Oh Gott, nein. Nein, das darf ja nicht wahr sein.
Doch, das sind Zahlen, wo man sagt, das hat dann doch einiges an Bedeutung. Und im Kernsegment der persönlichen Luxusgüter, wo also Kleidung, Schuhe, Parfum und Schmuck immer mit dem Exklusivitätsanspruch dazu zählen, da haben wir allein im Jahr 2023 einen Umsatz von 362 Milliarden Euro und auch immer noch ein Wachstum von 4%. Das sind Zahlen, die doch beeindruckend sind. Um das jetzt nochmal mit Farbe zu hinterlegen, ein paar Namen, von denen die vielleicht auch viele von euch kennen. Eine erste, Louis Vuitton, ist sicherlich eine der größten und vielleicht sogar die wertvollste Marke weltweit mit knapp 130 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Ein Modehaus aus Frankreich, gegründet 1854, ist insbesondere auch bekannt für sein ikonisches LV für Louis Vuitton, Monogramm für Damier-Muster und natürlich für hochwertige Lederware.
Ja, oder Nummer zwei, was könnte sein? Hermes. Marktwert etwa 93 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist ja insbesondere so für handgefertigte Geschichten wie Birkin und Kelly-Taschen bekannt und hat ja auch ein ganz eigenes Design. Ne? Das könnte Nummer drei sein.
Ja, das ist unglaublich. Ich Machen wir weiter mit Chanel. Dann im Marktwert nur knapp 30 Milliarden US-Dollar, Stand 2022, aber immerhin dritter Platz und durchaus eine Summe, die beeindruckend ist, aber natürlich nicht mithalten kann mit dem, was an Werten dort für die Nase produziert wird, mit den Parfums oder fürs Auge in der Haute Couture.
Dann kommt Gucci auf den vierten Platz. Ja, der hat so einen Markenwert von knapp über 20 Milliarden US-Dollar und an fünfter Stelle kommt dann Cartier. Französischer Juwelier und der hatte 2022 war das, glaube ich, 9,5 Milliarden US-Dollar als Wert. Also einfach mal, um so ein Gefühl zu haben für die ersten fünf, die es da gibt. Und weitere bedeutende Luxusmarken sind natürlich noch Prada, Dior, Burberry, Tiffany und Co. und wie sie alle heißen. Und wenn wir jetzt gleich mal uns angucken, was sind denn die führenden Konzerne, die diese Luxusmarken da unter ihr Dach nehmen? Das sind nämlich gar nicht so viele. Und auch da findet in den letzten Jahren immer mehr eine zunehmende Konzentration in diesen Luxusmärkten statt, mit, wie Carsten, wie du auch schon aufgezeigt hast, mit sehr großen Wachstumsraten und Profitraten.
An erster Stelle haben wir dort den Konzern Moët Hennessy Louis Vuitton, abgekürzt LVMH. Da sind wir dann mit 46 Milliarden, wenn es denn 46 nur wären, nein, mit 86 Milliarden Euro dabei. Und dazu gehören dann neben den Marken, die im Namen ohnehin vorkommen, also Louis Vuitton, Moët oder auch Hennessy, auch noch Namen wie Kenzo, Christian Dior, Givenchy, Fendi. Heißt das Fendi oder heißt
Fendi,
die
ja.
Fendi.
Nee, Fendi. Ja.
Fendi, Benefit, ja, ja. Donna Karan.
Donna Karan. Aber dann auch Uhrengeschichten, ne? Tag Heuer, Ebel, ne? Und,
oder
und
dann
wieder
und,
zum Trinken, ne?
Ja, und Bulgari.
Ja.
Also in der Summe ein doch recht gemischter Luxuskonzern, muss man da sagen.
Ja, und da
ähnlich
sind ja
Geld
auch...
haben wir bei der Nummer 2 im Weltmarkt, bei Kering.
Kering, genau. Das ist auch übrigens Paris. Das ist ja auch, Paris ist ja auch so eines der großen Zentren. Also Moët Hennessy, Louis Vuitton, Paris, ist ja klar. Kering, Paris, hat Marken wie Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Brioni, also kennen wir alles, Stella McCartney auch. Auch im Sportbereich sind aktiv mit Puma, Treton und so weiter. Also ein richtiges Konglomerat, wert etwa knapp 21 Milliarden US-Dollar. Und dann geht's nach unten, also die Nummer 3 im Markt ist Estée Lauder. Die sind jetzt in New York auf der Fifth Avenue, war nicht Paris, und das Unternehmen 150 Länder und hat Marken eben wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, also auch viel im Duft- und Kosmetikbereich, Bobbi Brown, wie man sie auch alle nennen mag, Tom Ford Beauty und so weiter. Also ein unheimliches Konglomerat von hochwertigen Marken.
Ein, zwei seien noch genannt, zum Beispiel eine Gruppe, die sich nennt Compagnie Financière Richemont, wo im Wesentlichen...
Aus der Schweiz, wohlgemerkt aus der Schweiz,
oh,
nicht aus Paris.
Da muss ich jetzt als Norddeutscher also fast passen. Hier haben wir also insbesondere, du hast das Stichwort ja der Schweiz schon genannt, Uhrmacher dabei,
ja.
Lange und Söhne, Baume & Mercier, Piaget.
See, Schaffhausen gehört dazu. Ja. Ne?
Nehmen wir vielleicht noch wirklich die zwei, die man auch als Namen noch sehr sicherlich kennt. Auch wenn man nicht so selber im Luxusobjektbereich unterwegs ist, L'Oréal hat auch eine Luxussparte. Da sind dann Namen wie Ralph Lauren dabei und Diesel aber auch. Und dann Chanel Limited, auch als eigener Konzern in diesem Fall. Insgesamt also ein sehr buntes Bild. Du hast das Stichwort Markenkonzentration angesprochen, Günther. Viele dieser Einzelmarken sind einzeln mal gegründet worden und groß geworden, haben auch vielleicht die eine oder andere Krise gehabt. Und da wir nun mal weltweit unterwegs sind, global mit Marken, gibt es auch hier wie in vielen anderen Bereichen eine Tendenz, dass sich Marken, in diesem Fall häufig komplementär, aber immer mit diesem Anspruch auf Exklusivität und Luxus zusammentun, um dann eine größere Kraft für globale Märkte und die Positionierung von Marken auf die Strecke zu bringen.
Ja, Carsten, jetzt sind wir nicht mehr zu zweit auf unserem Campus von Campus Marke, sondern wir sind zu viert, denn wir begrüßen Jay und Julia bei uns und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Und ja, ich denke, ihr sagt nachher gleich was zu euch selbst. Warum seid ihr beide hier auf der Plattform, weil ihr habt euch beschäftigt mit Luxuskonzernen und habt dort im Rahmen von einem Studienmodul, was ihr bei euch an der Hochschule der Medien in Stuttgart habt, was sich beschäftigt mit Strategic Network Analysis. Und ihr habt da eine journalistische Projektarbeit gemacht, die sich genau damit beschäftigt hat. Und als wir dazu miteinander mal ein Interview hatten, war klar, da müssen wir einen Campus Market Podcast draus machen, weil da kann man relativ viel davon lernen. Wollt ihr vielleicht ganz kurz mal ein bisschen was zu euch sagen? Und wir weisen noch darauf hin, eigentlich seid ihr ja zu dritt. Amelie ist heute nicht dabei, weil sie den ersten Tag von ihrem Praktikum hat. Und das ist natürlich mehr als Entschuldigung, dass man nicht auf unserem Campus ist. Also sagt mal ganz kurz ein bisschen was zu euch selbst als Hintergrund und dann starten wir mal mit dem Inhaltlichen.
Ja, dann würde ich einfach mal gerade beginnen. Ich bin Julia und bin eben ein Teil unseres Teams. Und ja, wir interessieren uns eigentlich alle für Mode und die Geschichte hinter den bekannten Designer-Labels. Und das war auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Grundstein für unser Projekt. Wir haben uns nämlich so gefragt, okay, was steckt wirklich hinter diesen Luxusmarken? Und haben dann eben in Form unseres Kurs Soziale Netzwerkanalyse eben dann untersucht, wie Luxusmarken verbunden sind, würde ich mal so sagen. Und ich bin jetzt aktuell im vierten Semester, komme jetzt ins fünfte Semester und ja, das ist eigentlich soweit zu mir.
Jay, erzähl uns was.
Ja, genau, wie Julia bereits erzählt hat, interessieren wir uns alle für Mode und wurden dann quasi genau in dieses Abteil zusammengewürfelt von unserem Professor. Und ja, gerade bei mir persönlich war das Interesse gerade auch da, weil ich mich auch sehr für Musik interessiere. Und gerade in den letzten Jahren war es sehr oft der Fall, dass gerade bei großen Musikkünstlern das Thema Luxusmarken extrem präsent war. Und dementsprechend, ja, fanden wir es einfach mal spannend, so hinter die ganze Geschichte zu gucken. Man sieht ja meistens echt nur die Leute, die das Ganze tragen und weniger die Geschichte dahinter.
Ja.
Und genau, wie Julia bin ich im vierten Semester. Wir kommen dann jetzt ins fünfte Semester.
Dann ist ja der Abschluss Bachelorarbeit wahrscheinlich auch bei euch schon in Sichtweite, ja?
Ja, genau.
Klingt gut.
Also 7 Semester insgesamt sind es bei uns und ja, eben, also es ist schon die Ziellinie erkennbar.
Das ist doch schön. Ich zeige ab und zu meinen Studierenden in der Medieninformatik, wie so ein Zeugnis aussieht, das sie am Ende des Studiums kriegen, damit sie wissen, worauf es hinläuft.
Ah, okay. Das ist natürlich auch toll. Ein bisschen so Motivation da noch.
Ja.
Wenn wir mal zurückkommen zu den Luxusmarken. Ihr habt euch ja mit einem Konzern beschäftigt, der eine etwas komische Abkürzung hat. Ich habe hier LVMH stehen. Vielleicht sagt ihr uns mal, was da, wofür das eigentlich steht. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die mal ein Familienbetrieb und inzwischen sind die ein ziemlich großer Laden, also eine Art globaler Konzern. Was sind aus eurer Sicht die Meilensteine eigentlich?
Möchtest du, Jay?
Soll ich? Ja, gerne. Tatsächlich würde ich sagen, dass die Gründung des Unternehmens schon ein sehr großer Meilenstein für die davor vor einzelnen Unternehmen waren. Heißt also, Louis Vuitton war eigentlich ein alleiniges Unternehmen und Moët Hennessy, heißt also, da kam eine Luxus, damals hauptsächlich nur Reisetaschenmarke, mit einem ja, Spirituosenhändler zusammen, um quasi sich gegenseitig zu unterstützen und ja den Effekt der Synergien auf eine Art und Weise ja entgegenzuwirken bzw. das zu bezwecken. Und ich würde sagen, dass in der Geschichte selbst ist das Interessante vor allem die Entwicklung. Also von diesen zwei großen Marken kam es dann halt eben zu diesem extrem großen Portfolio. Und ja, es ist sehr interessant zu sehen, wie tatsächlich selbst Marken, die echt schon eine sehr, sehr lange Zeit kulturelles Erbe hinter sich hatten, sich entschieden haben, sich auch für dieses ja, Portfolio quasi mit einzuschreiben.
Ihr habt euch ja auch damit beschäftigt, wie hat denn so Louis Vuitton, Moët Hennessy den Luxus zum Geschäftsmodell gemacht? Was ist ja der Kern von dem Ganzen?
Also ich würde sagen, dass LVMH es halt verstanden hat, Luxus so als Kernelement seines Geschäftsmodells zu etablieren, indem es eben auf so eine einzigartige Kombination von diesen Markenidentität und strategischen Unternehmensführung setzt. Der Konzern arbeitet ja auch mit einem Portfolio von 75 Marken insgesamt, wobei eben jede Marke ihre individuelle Geschichte und Exklusivität behält. Und ich denke, so ein bisschen das Hauptding ist, dass LVMH eben Synergien zwischen den Marken nutzt und halt auch eben gemeinsame Ressourcen sozusagen nutzt, um da eben eine globale Präsenz zu schaffen. Ja. Eben, Luxus bedeutet nicht nur das Produkt, sondern LVMH hat es einfach verstanden, das als ganzheitliches Erlebnis zu vermarkten. Ich würde sagen, so das ist so dieses Hauptding da davon, aus meiner Sicht.
Also Ihr habt für euch auch so als Conclusion, dass man sagt, diese 75 Marken, mal mehr, mal weniger, haben schon irgendwie eine Luxusphilosophie, die da das Dach darüber ist.
Ja, genau. Also ich finde, das ist so ein bisschen dieses Hauptding da davon, dass die einfach das Luxus so als ganzes Ding vermarkten, wie als Erlebnis so und nicht nur ihm als ein einziges Produkt.
Ja, ihr habt euch ja speziell auch mit einer der wichtigen Marken aus diesem Konzern auseinandergesetzt, mit Dior. Und habt anhand von Dior ja auch aufgezeigt, wie so eine Gründermarke in Konzernstrukturen geht. Das ist ja auch ein spannendes Markenthema nachher für uns und was wir hier mit diesem Podcast ja auch bearbeiten wollen. Also wie ist so eine Marke in diese Konzernstruktur reingekommen und wie ist sie da erfolgreich auch etabliert worden?
Ich würde sagen, dass gerade weil Dior auch schon vor der Integration bei LVMH extrem für Exklusivität stand, ja, diese Verknüpfung von all den anderen Marken zu Dior halt einfach so glatt verlief. Heißt also, Dior hatte quasi schon eigentlich seine Kunden und hatte schon seinen festen Stamm an Kunden. Und dadurch, dass LVMH quasi Dior zu sich genommen hat, wurde das Ganze einfach nur noch viel stärker. Und all die traditionellen Produkte wurden im Großen und Ganzen nicht allzu sehr verändert. Und das hat letztendlich auch dazu beigetragen, dass halt eben nicht diese Verwässerung, wie wir gelernt haben, ja, dort passiert ist und Dior trotzdem noch sehr stark als eigene Marke dort steht.
Und dadurch, durch diese Power, die sie dann dadurch zusätzlich hatten, konnten sie ja auch die angesagtesten Modeschöpfer so mit integrieren, ne? Da habt ihr auch
Ja.
was dazu rausgefunden.
Ja, genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also die haben ja auch namhafte Modeschöpfer wie zum Beispiel John Galliano auch dann beschäftigt, was natürlich auch eine, ja, Schlüsselfigur ist oder ich sag mal eben ein wichtiger Faktor. Wenn man natürlich so Leute dann auch beschäftigen kann, dann stärkt das natürlich auch nochmal die Marke.
Ich glaube, auch davor hatten die auch den Ferré, so
Genau.
also wirklich die Crème de la Crème, die dann natürlich für so eine Marke auch wichtig ist, wenn sie so eine Premium und so ein Image auch besetzen will.
Ich muss da jetzt
Genau.
mal eine blöde Frage stellen, Entschuldigung. Wie stelle ich mir das dann vor? Also klar, dass die das jetzt wirtschaftlich irgendwie integrieren mit irgendwelchen gemeinsamen Personal- und Umsatzberechnungen und so weiter, ist das eine. Aber macht dann jemand wie der Ferré, setzt er sich dann auch hin und schlürft einen Hennessy? Oder wie verbinden die das? Habt ihr dazu was gefunden?
Ich glaube, die Tatsache, dass Moët Hennessy da noch mit drin ist, spielt für den ganzen Modeaspekt von LVMH gar keine so große Rolle. Im Endeffekt ist es nur so eine Sparte des Portfolios, die eigentlich gar nicht in Verbindung mit der Mode im Großen und Ganzen steht. Also es ist auf jeden Fall die Brand, die Marke, der Konzern, der dahinter ist, der all das vereint. Aber zueinander wird eigentlich nicht viel zu sehr auf Kooperation geachtet, um halt eben diese Verschmelzung nicht allzu weit zu bringen und somit auch dem Konsumenten nicht glauben zu lassen, dass ja jetzt alles quasi unter einer Hand ist und jeder irgendwie das machen muss, was auch dem anderen im Portfolio was bringt.
Also läuft es eher so, dass die im Grunde im Gesamtkonzern das über dieses etwas blumige Wort Luxus verbinden, also eher so eine Sache, die vielleicht vom Herzen kommt oder die eine bestimmte Positionierung aller beteiligten Marken im Markt hat und nicht so platt, wie ich das jetzt einfach mal nachgefragt habe, dass dann die einen, ne, dass die Leute, die in der Hennessy-Werbung sind, dann Dior-Kleidung tragen müssen und umgekehrt oder so, sondern dass es eher über eine Art von Wertegemeinschaft läuft. Ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also die Kreativität von jeder einzelnen Marke bleibt eigentlich weitestgehend erhalten und auch unabhängig. Und jede Marke kann somit auch intern eigentlich noch gut entscheiden, was jetzt die nächsten Schritte sind, ohne dass LVMH unbedingt direkt mit eingreifen muss. LVMH fokussiert sich quasi im Großen und Ganzen darauf, dass es die Plattform bietet und dementsprechend auch die Synergien und die ganzen, ja, Gewinne als auch Margen managt, aber ineinander müssen die Marken eigentlich nicht quasi miteinander agieren.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ihr habt ja da doch einige Tage und Stunden gemeinsam zu dritt dran gesessen. Weißt du, wie das ist? Was hat es euch so gebracht? Also so von Erkenntnissen her, wo man sagt, das nehmen wir mit aus diesem Projekt, das wir miteinander gemacht haben.
Ja, ich denke, nach so klassischen Kompetenzen wie jetzt natürlich Teamarbeit und diese ganze technische Aspekt war es halt einfach mal auch also sehr spannend, so tief in ein Thema einfach einzutauchen, wie jetzt das mit diesen Luxusmarken und wirklich mal zu erfahren, hey, wer steckt da überhaupt dahinter, hinter diesen Marken? Man kennt die immer nur so von außen oder wenn man jetzt Stuttgart durch die Innenstadt bummelt und man sieht hier die Luxusmodeläden und ja, einfach mal zu erfahren, okay, wer steckt da überhaupt dahinter? Bei mir war davor gar nicht so sehr bewusst, wie viele Marken tatsächlich zu LVMH gehören.
Ja.
Oder ja, zum Beispiel Kering ist ja auch so ein ganz großer
Absolut, ja.
Holdingkonzern.
Die Nummer
Und
zwei. Ja.
genau. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Und
Ich
außerdem
persönlich.
ein schönes Thema ist es, ne? Ja.
Genau, das kommt noch dazu,
Ja.
das
Jay, und
uns
was
auch sehr
hat's,
interessiert hat.
ja. Jay, was hast du vom Fachlichen her noch gebracht für dich?
Vom Fachlichen her würde ich sagen, also wenn es jetzt um die Mode selbst geht oder grundsätzlich auch, wenn es um das Projekt selbst geht, wir können jetzt auf jeden Fall sehen, was unser Professor immer meinte mit der Aussage, Leute, Netzwerke sind sehr, sehr wichtig für eure Karriere selbst, als auch für jeglich anderen Schritt, weil da sieht man einfach, wie nützlich interne Netzwerke sind, sei es in den Firmen selbst und auch
Ja.
in der Geschichte, die jetzt bei
Ja.
Dior oder bei all den anderen Marken, die wir untersucht haben, zu sehen ist. Also wenn der Praktikant mal da war, dann war der auch dort und wenn der Designer mal dort war, war er auch dort und ich
Ja,
denke,
ja.
das war schon sehr, sehr lehrreich, um zu
Ja.
erkennen, dass die Netzwerke wirklich sehr wichtig sind und man das Ganze ja auf jeden Fall auch auf eine Art und Weise in sein
Ja.
Handeln mit reinbringen kann.
Ja, also wenn wir jetzt gleich nachher auch weitergehen und ihr dann schon nicht mehr auf unserer Plattform seid, wir beschäftigen uns auch noch mit Rimowa, also wir beschäftigen uns auch mit den guten Seiten, aber auch denen, wo man sagt, na ja, da ist es ja vielleicht nicht so gut gelaufen. Und insofern gesehen ein richtig spannendes Thema und schön, dass ihr das auch für uns aufgemacht habt und dass wir uns darüber heute unterhalten konnten. Und wenn du keine Frage mehr hast, Carsten,
Ich habe immer noch eine Frage.
das denke ich mir.
Ja, eine hätte ich noch an euch, aber auch nur, falls ihr dazu eine Idee habt. Also nehmt mal an, ihr werdet jetzt irgendwie ab morgen die Chefin von LVMH und eure Aktionäre haben gesagt, Geld spielt keine Rolle, wir wollen noch was Wichtiges dazu kaufen. Was würdet ihr denen empfehlen, so aus eurer Kenntnis?
Wenn Geld wirklich keine Rolle spielen würde und ich jetzt nicht unbedingt an jeglichen zukünftigen Aspekt denken müsste, dann wäre vielleicht tatsächlich so eine Autofirma ganz interessant. Gerade vielleicht auch eine, die eben für Luxus steht, auch wenn Mercedes mittlerweile da so ein bisschen umschwenkt und den Fokus auf Nachhaltigkeit setzen will, ist es ja dann doch auch so, dass es eine Traditionsmarke ist, die eigentlich jahrzehntelang darauf
Richtig.
beharrt hat, dass sie für Luxus steht. Und ich denke, das würde eigentlich schon sehr gut reinpassen, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
Und warum nicht Jaguar oder Bugatti?
Ja, okay, vielleicht kam ich jetzt auch auf Mercedes, weil wir aus Stuttgart sind. Aber klar, es gibt natürlich auch andere Automarken, die auch deutlich teurere Autos verkaufen. Aber ich denke, dass Mercedes dann doch vielleicht ein bisschen nahbarer wäre.
Also
Und
wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre auch noch eine Idee. Ihr würdet einfach Kering kaufen, die Nummer zwei, 20,86 Milliarden US-Dollar wert. Also wenn Geld keine Rolle spielt, das
wäre auch
wäre ein
nicht
Deal.
schlecht.
Das wäre ein Deal. Okay.
Na, dann
Also.
habt ihr jetzt ja ein paar Ziele vor Augen, ne?
Ja, das war natürlich auch gut.
Verratet aber nicht, dass wir euch da angestiftet haben bei Campus Market. Okay, also vielen,
Herzlichen
vielen Dank
Dank.
und
Danke auch. Vielen, vielen Dank euch.
ja, beschäftigen wir uns jetzt mal mit einer Marke aus dem Portfolio von LVMH und zwar Rimowa. Wir alle haben eine Vorstellung von Rimowa. Jeder hat eine Idee, wie der Koffer aussieht von Rimowa oder das, was man eben zum Reisen mit sich trägt. Also Rimowa ist einer der führenden europäischen Hersteller für hochwertige Reise- und Tragekoffer aus den verschiedensten Materialien. Primär eigentlich Aluminium, Polycarbonat und Leder. Mehr gibt es eigentlich da nicht. Und der Konzern hat diese Marke gekauft 2017 und da war es übrigens die erste deutsche Marke mit Rimowa, die in diesem LVMH-Konzern, in dieser Gruppe integriert worden ist. Insofern gesehen, spannend aus deutscher Sicht.
Allerdings, gleichzeitig mit einer ziemlichen Veränderung verbunden. Rimowa ist schon ja eine hochwertig positionierte Marke, aber durch die Übernahme in den französischen Konzern wurde insgesamt die Anspruchsposition, glaube, das darf man so sagen, nochmal nach oben justiert oder umdefiniert und gesagt, dass Rimowa eine globale Lifestyle-Marke werden soll für anspruchsvolle moderne Reisende, die insbesondere Luxus verbinden mit Traditionalität, Funktionalität und Innovation. Und das Unternehmen hatte die Vorgabe, dass insbesondere auch Langlebigkeit und Design zusammen mit den bekannten charakteristischen Oberflächenstrukturen dieser geriffelten Oberfläche, dass das als Markenzeichen weiterhin gelten soll. Wenn man sich das so anschaut, ist das mindestens eine Art Transformationsprozess, der hier stattgefunden hat.
Absolut, ja.
Man könnte auch die Frage stellen, ob hier nicht vielleicht doch etwas stark gedehnt wurde, sowohl der Markenanspruch als auch letztlich das Portfolio. Und da hast du vielleicht noch ein paar Daten.
Ja, die haben ja natürlich schon eingesetzt, das was so Brot- und Butter-Geschäft war, mit der Klassiklinie, Distinct, Essential, Hammerschlag, was auch immer, kann man natürlich in so einem Portfolio dann auch ein bisschen diversifizieren. Das ist ja auch okay. Dann gab es ein Original-Aktenkoffer, oder den gibt es noch, eine Attaché-Serie. Attaché und die Aktenkoffer-Serie hatten die vorher auch schon. Aber dann geht es halt auch weiter bis hin zu Violinenkoffer. Die Frage, muss das sein unter Rimowa? Und dann kann man natürlich auch noch sagen, und das ist typisches Denken, dass man sagt, wir diversifizieren diese Range, alles, was um diese Marke passen kann, was mit Reisen zu tun hat, heißt Sonnenbrillen, Schutzhüllen für Smartphones, Rucksäcke, Uhrenkoffer, Umhängetaschen, you name it. Und da stellt sich halt schon die Frage, ist es nicht extrem gedehnt oder ist es nicht schon überdehnt? Und was man einfach sagen kann, wenn man so ein Konzern ist, dann kann das noch unter Umständen Sinn machen. Aber wir, die wir Marken führen, da muss man darauf achten, dass man eine Marke nicht so in ihrer DNA anfängt zu verwässern, sondern dass man sehr viel mehr am Kern dessen bleibt, wo auch das Image dafür steht.
Du nimmst jetzt einen Teil der Bewertung ja schon vorweg, Günther, oder zumindest der Fragen, die man stellt aus Markensicht.
Ja, das
stimmt. Aber vielleicht nehmen wir noch mal ein paar Facts, die so auch aus diesem Transformationsprozess bekannt sind. Beispielsweise, dass die Preise deutlich erhöht worden sind. Nicht überraschend, wenn man sagt, wir wollen in den Luxusbereich positionieren. Also sind hier Preiserhöhungen für über 50% teilweise der Fall. Oder, um nochmal eine ganz echte Zahl zu nennen, der Rimowa Original Trunk Silver ist dann für 1.200 € angeboten, was dann doch ein deutliches
Wort. Preis ist. Ein Wort.
ein echtes Wort und ein echter Preisanstieg. Das ist natürlich Teil der Preisstrategie. Letztlich kann man sehen, dass hier LVMH beim Preis, wir sehen gleich noch bei einigen anderen Dingen, sehr konsequent die Konzernlinie durchgesetzt hat, was aber durchaus zu Problemen für Rimowa geführt hat, weil hier nicht, zumindest in dem Übergangsprozess, nicht geleistet wurde, alles an Versprechen, was auch mit diesem erhöhten Preis und den Ansprüchen verbunden ist, auch wirklich auf die Strecke zu bringen im Alltag. Das heißt, es gab dann doch Defekte, beispielsweise abfallende Rollen oder gebrochene Nieten, selbst bei neuen Koffern. Die Serviceleistungen sind nicht mehr so gut bewertet worden und der Kundendienst auch nicht. Was aus Sicht der Marke Rimowa dann insgesamt, wenn man sozusagen nur diese in sich nimmt, die Frage stellt, ob hier nicht eine Art von Identitätsverlust da ist oder zumindest eine deutliche Veränderung. Das Ganze auch noch verbunden mit eingeschränkter Verfügbarkeit, was natürlich dazugehört, wenn man aus LVMH sich die Positionierung so vornimmt, wie man sie vornehmen will. Das heißt, andere Art von Händlern oder Händlernetzen und das Preis-Leistungs-Verhältnis eben entsprechend verschoben. Für Rimowa zusammenführen ist das so etwas, wo man sagt, hier hat eine Marke vielleicht ihre Identität verloren oder läuft Gefahr zu verlieren. Aber es gibt ja auch eine andere Sicht und vielleicht sagst du da noch was dazu, weil die neue Mutter sagt natürlich, das Baby entwickelt sich prima.
Genau, aber was ich da nochmal wirklich aufdeuten möchte mit dem Finger, man sieht daran, wenn der Positionierungsanspruch mit der Realität auseinanderläuft, nicht mithalten kann, dann kommt es unweigerlich zu Problemen, die du gerade auch beschrieben hast. Und wir in der Markenführung müssen eigentlich sagen, das dürfen wir nicht zulassen. Was passt unter so eine Marke, sodass sie glaubwürdig ist? Und da ist es ein ganz gutes Beispiel, wie man es als Einzelner nicht machen sollte. Im Konzern, du hast schon angedeutet, kann es ja durchaus in die Richtung der Ziele des Konzerns arbeiten. Da gehört die künstliche Verknappung dazu, die Exklusivität, die dann auch geschaffen wird, indem man halt ein riesiges globales Netz plötzlich hat, wo man so eine Marke dann drin vermarkten kann. Das hat was damit zu tun, dass man dann setzen kann auf ein paar Flagship-Stores an entsprechenden Stellen mit dem entsprechenden Netzwerk, was man hat, oder Pop-Up-Stores und natürlich alles, was im Online-Bereich läuft. Also ein globales Netzwerk, die Synergien dann auch Möglichkeiten bietet, Synergien auszuschöpfen, das ist ein großer Vorteil in so einem Konzern. Und seit der Übernahme 2017 hat sich der Umsatz von Rimowa, wie die Geschäftsleitung sagt, positiv entwickelt. Es gibt keine Zahlen. Wir glauben es jetzt einfach mal, dass das im Konzernkontext dann durchaus auch funktioniert hat. Aber schade aus Marken merken sich, da blutet etwas das Herz, was ist mit der Marke Rivova, so wie sie eigentlich ihre eigene DNA hatte. Ja, Carsten, lass uns doch mal zu den entscheidenden Fragen kommen, die sich aus dem, was wir gerade so bespiegelt, auch ableiten lässt. Und wir kommen da eigentlich zu vier Aspekten, die wir mal ein bisschen beleuchten wollen, auch unter dem generellen Aspekt, was haben wir bei der Markenführung davon und wie müssen wir damit umgehen. Die erste Geschichte, was man jetzt aus den Luxuskonzernen ja auch gesehen hat, ist immer die Frage, macht man eine Dachmarkenstrategie oder macht man eine Produktmarkenstrategie?
Ja, und das interessiert mich jetzt aber auch.
Ja, siehst du, da lernst du jetzt noch was. In vielen Fällen.
Klär mich auf.
Ja, es gibt ja viele Fälle, bei denen eine Unternehmensmarke mehrere Produktmarken im Portfolio hat. Das kann ja wirklich auch sehr gute Gründe haben und sehr viele Vorteile haben mit den Synergien. Bis hin zur Kommunikation, bis hin zum Vertrieb, wie wir das teilweise ja auch gesehen haben bei Rivova. Oder eben der Zielgruppenansprache. Bei den Luxusmarken muss man, denke ich mal, da noch ein bisschen anders dran gehen und es sehen. Denn die Luxusmarken haben ja einen sehr starken inneren Kern und die werden auch von den Konzernen ja akquiriert, das heißt gekauft, aufgekauft, wegen dieses Wertes. Und insofern gesehen ist es natürlich eine große Aufgabe, solche Marken sensibel aus ihrem Kern raus zu führen und auch weiterzuentwickeln. Ganz generell mal gesprochen zu dem Thema Dachmarkenstrategie oder Produktmarkenstrategie, je stärker und profilierter eine Produktmarke ist, desto weniger empfiehlt sich, das unter eine Dachmarkenstrategie zu packen.
Ja.
Da gibt es immer eigenständige Entscheidungen, die ein Konzern treffen muss, aber das ist vielleicht mal so eine generelle Guideline.
Definitiv ein Feld, das sicherlich sehr sensibel auch gehandhabt werden muss, wenn man nicht Verluste in Kauf nehmen will, mindestens Transformationsverluste. Was man an dem Beispiel eigentlich auch sehen kann, ist, dass die Ziele einer Konzernstrategie durchaus im Widerspruch stehen können zu den Werten einer Portfoliomarke. Also in der Regel ist es ja so, dass man, wenn man eine Marke übernimmt als größerer Konzern, als neue Mutter, dass dann die Bedeutung der Marke im Markt und auch ihre Werte eine Rolle spielen und man davon ausgeht, dass es passt miteinander. Am Beispiel Rimowa kann man durchaus sehen, dass eventuell es eine Differenz gibt zwischen den Konzernzielen und der Führung und Entwicklung der Portfoliomarke. Ja. Vor der Übernahme war das Image, auch die Markenbedeutung und das Entwicklungspotenzial der Marke Rimowa durchaus entscheidende Assets. Durch die Verknappung der Präsenz, den Preis sehr stark nach oben zu ziehen, eigentlich sogar überdimensioniert zu positionieren und eigentlich auch neue Zielgruppen anzusprechen, ist hier natürlich eine deutliche Veränderung durchgeführt worden. Innerhalb der Konzernstrategie ist dann Rimowa, vorher eine eigene starke Marke, mehr so eine Art Rädchen im Portfoliogetriebe. Aus Sicht der Marke, der Portfoliomarke, eventuell ein schmerzhafter Prozess, der vielleicht sogar mit dem Gefühl mindestens von Identitätsverlust verbunden ist. Andererseits muss man sich auch klar machen, dass es aus Sicht eines Konzerns durchaus Sinn geben kann, so etwas zu machen. Und dass insbesondere, wenn man jetzt wie im Luxusmarkt auch sagt, naja, wir wollen hier einfach global agieren und andere Märkte haben, wo vielleicht auch Zielgruppen Rimowa gar nicht so kannten und das Ganze dann entsprechend durchgesetzt wird, dann kann das durchaus eine Situation sein, wo das Sinn gibt. Aber was wir hier haben, ist durchaus einen schwierigen Transformationsprozess, vielleicht auch Widersprüche, die zumindest eine Herausforderung darstellen, um daraus echte Synergien im Sinne einer Win-Win-Situation herzuleiten und in der Praxis umzusetzen.
Lass uns das mal wieder generalisieren und sagen, ja, mal weg von den Luxusmarken. Man kann schon sehen, und das ist aus meiner Sicht der dritte Punkt, dass den Wert einer etablierten Produktmarke ja das ausmacht, warum sie überhaupt interessant wird, um übernommen zu werden. Also das, wofür die steht, dann sagt, das ist der Wert, deswegen will ich die in mein Portfolio integrieren. Und deshalb ist geboten, in der Entwicklung dann deren Positionierung, den Anspruch bei Nutzung aller Synergien, aber aus dieser Marke selbst heraus auch entsprechend aufzusetzen und letztendlich das, die Amortisation dieser Akquisition dadurch zu erreichen, dass ich diese Marke aus ihrem Kern raus entsprechend weiterentwickle, aus ihrer DNA raus. Und das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt. Das ist ein schwieriger in der Umsetzung, nicht einfach, wenn man in neue Konzernstrukturen kommt als Marke. Wie behalte ich meine Identität und erreiche die Zielgruppen, die mich groß gemacht haben?
Also, wenn wir das nochmal wirklich aus Markensicht sehen, nicht so sehr aus Konzernsicht, dann kann man vielleicht sagen, dass der Anspruch einer Positionierung im Einklang stehen muss mit den Leistungen einer Marke und dem, wo sie herkommt und der Geschichte. Das kann sich durchaus verändern, aber harte Brüche, ich nenne das jetzt einmal so wie bei Rimowa, sind zumindest sehr kritisch zu hinterfragen, weil hier doch die Frage ist, wie können die Ansprüche glaubhaft und nachvollziehbar kommuniziert werden? Können die Versprechungen, die man jetzt durch die Integration in den Konzern hat, wirklich eingelöst werden? Kann eine Marke für ihre Zielgruppen einen Beitrag leisten, um, wir haben das an anderen Podcasts ja schon erwähnt, ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Produktion zu erleichtern oder ihre Probleme zu lösen? Und vor allem, nimmt die Marke ihre Zielgruppen wirklich ernst und bleibt auf Augenhöhe mit? Und
das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass eine Marke, wie gesagt, auch schon Podcasts von Campus Marke bearbeitet haben, dass eine Marke immer einen Beitrag dazu leisten muss, dass das Leben der Zielpersonen, das, was die macht, was die Arbeit, was sie tut, wie die Freizeit verbringt, dass das ein Mehrwert sein muss für den in der Zielgruppe, der diese Marke kauft, der mit dieser Marke umgeht. Und das ist das Thema Augenhöhe und die Identität darf man nicht verlieren.
Das gilt nicht nur, wir haben es zwar heute daraufhin fokussiert im Bereich der Luxusmarken, sondern natürlich für alle Marken und für alle Märkte. Ich bringe nochmal ein kurzes Beispiel, wo ich seit Jahren dran rumknabber, nämlich den Volkswagen-Konzern, wo ich glaube, dass die Idee unter einer Dachmarke, und so wurde es eine Zeit lang formuliert, Volkswagen dann auch Marken wie Bugatti zu subsumieren, wie auch immer geartete Überdehnung ist und man hier viel klüger beraten gewesen wäre, wenn man das nicht als Dachmarkenstrategie gemacht hätte, sondern wenn man hier sagt, hier gehen wir über Absender und natürlich das gemeinsame Qualitätsversprechen oder irgendetwas, dann kann man
das... Du sprichst jetzt auch von der Kampagne VW, das Auto.
Genau. Und der davor lag eine Analyse, übrigens eines geschätzten Kollegen, die insgesamt das Ganze eher als Dachmarkenstrategie dem Konzern empfohlen hatte. Und ich habe immer meine Zweifel gehabt und glaube auch ehrlich gesagt, dass der Konzern dort in bestimmten Jahren deswegen auch Schwierigkeiten, weil man genau diese Balance, über die wir jetzt hier an einem anderen Beispiel im Luxusbereich gesprochen haben, weil wir diese Balance zwischen starker Eigenmarke, die eine eigene DNA hat und sie auch braucht, aber gut aufgehoben ist an einem großen Konzern, diese eine Seite mit, dass der Konzern vielleicht auch gerne möchte, dass das dann alles unter seinem Namen läuft und dafür auch einiges spricht, dass man das immer wieder ausbalancieren muss und dass man da manchmal auch in die falsche Richtung laufen kann. Manchmal ist es auch so, ich glaube, das müssen wir uns auch alle eingestehen, dass man es erst hinterher weiß, ob es funktioniert hat oder nicht.
Stimmt. Mit dem Hinterherwissen machst du ja einen eleganten Übergang, dass wir jetzt fast am Ende sind mit dieser Episode.
Ja.
Da wissen wir jetzt hinterher auch, wie viel ihr reingeklickt habt. Und ja, es war ein Thema, was uns nicht nur wichtig war, sondern was wir auch durch diese studentische Zusammenarbeit auch noch in so einige Tiefen kennengelernt haben. Und ich denke, man kann da viel für seine Markenarbeit draus ableiten. Und das war uns wichtig, das heute mal deutlich zu machen.
Vielen Dank nochmal an Jay und Julia und schöne Grüße an Amelie, die leider nicht dabei sein konnte. Das hat mir jedenfalls den heutigen Podcast sehr bereichert.
Ja.
Wir werden uns sicherlich in Kürze wieder melden. Ansonsten bleiben uns die üblichen Abschlusshinweise.
Und Carsten, vielen Dank von mir an dich. Ich hoffe, du bedankst dich bei mir auch.
Ja, natürlich. Mit dir zu sprechen ist immer ein Gewinn, lieber
Günther. Und ja, es gibt natürlich wie immer auf campusmarke.de die Shownotes dazu. Dann kann man ein bisschen tiefer einsteigen. Ihr könnt auch Kontakt aufnehmen mit unseren drei Studentinnen und da noch ein bisschen nachhaken. Und ja, das war's für heute. Bis demnächst und vielen, vielen Dank, dass ihr uns in eure Ohren gelassen habt.
Bis bald wieder.
Tschüss.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.